Um das Ganze jetzt noch einen Schritt weiterzunehmen. Was ist in deinem Leben, was dir noch fehlt, was du noch brauchst? Denkst du da an Geld oder an Anerkennung? Ein guter Film? Eine Beziehung? Also was ist es, was von dem du denkst, du brauchst das noch? Habt ihr das Gefühl, ihr braucht noch was oder denkt ihr, ihr habt schon alles? Oder seid ihr wie die meisten von uns? Habt ihr aufgehört zu denken? Also über was man noch braucht? Vielleicht denkt er ja, mein Leben ist jetzt so, wie es ist. Und das bleibt so, wie es ist. Jetzt. Ich mache jetzt einfach das Beste daraus. Ich glaube, viele Menschen haben aufgehört, über Wünsche nachzudenken. Vielleicht auch, weil sie schon so viel Frustration erfahren haben. Und weil sie wissen, das, was ich brauche, es steht nicht fest, dass ich das kriegen kann. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist in diese Welt gekommen, um uns aufzuwachen und aufzuwecken. Er will uns aufwecken zu einem Bedürfnis, über das die meisten von uns nicht nachdenken. Aber dieses Bedürfnis ist wichtiger als das Bedürfnis nach Luft und das Bedürfnis nach Beziehung. Es ist das Bedürfnis, oder es ist ein Bedürfnis, das tief im Unterbewussten liegt und bedeckt ist mit Schichten und Schichten voller Dingen, von denen wir denken, wir müssen sie tun. Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, dass wir Gott brauchen. Und er hat eine Analogie gegeben, um zu zeigen, wie groß dieses Bedürfnis ist. Er sagt, ich bin wie jemand, der in ein gefährliches Meer gefallen ist. In diesem Meer gibt es Haie, Krokodile. Ich bin in das Meer von Geburt und Tod gefallen. In das materielle Leben. Und er sagt, ich wende mich jetzt an dich. Ich flehe dich an, o König des Königreichs der Liebe. Er benutzt das Wort Nandanandana. Das ist ein Name von Krishna, der ausdrückt, dass der Herr eine sehr zuneigungsvolle Beziehung zueinander hat. O König dieses Königreiches, ich bin weggefallen aus diesem Königreich der Liebe und in diesen Ozean, in dieses Meer der Geburten und Tode gekommen. Aber eigentlich gehöre ich zu dir. Dann hat er einen Vergleich gegeben, eine Analogie. So wie ein Staubkorn ein Stück Pollen zur Lotusblume gehört. Genauso gehöre ich zur Lotusblume deiner Füße. Das ist eine spirituelle Art, Gott auszudrücken. Ich gehöre zu dir, so, also wie ein kleines Staubkörnchen, wie ein kleiner Blumenstaub, so wie Blumenstaub zu einer Lotusblume gehört. Bitte investiere in meinen Fall. Ich bin hier, ich ertrinke hier in diesem Ozean der Geburten und Tode. Bitte hol mich hier raus und bring mich zu der sicheren Zuflucht deiner Lotusfüße. Die Schüler oder Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu haben auch noch andere Vergleiche gegeben für dieses Bedürfnis der Seele, wieder mit dem Herrn verbunden zu sein. Und sie haben die Analogie gegeben eines kleinen Vogels. Der Vogel heißt Chataka-Vogel. Und dieser Vogel trinkt nur das Wasser aus der Wolke. Also dieser Vogel ist nicht zufrieden damit, Wasser zu trinken, das auf den Boden gefallen ist und sich in Pfützen sammelt oder in einem See oder im Meer und so weiter und so fort. Dieser Vogel kann sein Bedürfnis nach zu trinken nur erfüllen, wenn der Vogel halt das Wasser aus einer dunklen Wolke trinkt, einer Monsunwolke. Ein Monsun ist was, das passiert immer nur im Juli, August in Indien. Und damit dieser Vogel was zu trinken findet, muss er ein ganzes Jahr lang warten, bevor die Wolke, die dieses Wasser hat, was er trinken möchte und was ihm am Leben erhält, also bevor diese Wolke kommt. Ihr könnt euch also vorstellen, dass dieser Vogel ein ganzes Jahr lang wartet und durch den heißen Sommer wartet und ganz endlich, der Vogel hat so einen Durst, dass er fast stirbt vor Durst. Der Vogel, der muss jetzt was trinken. Es geht um Leben oder Tod. Und dann kommt der Monsun und bringt diese dunklen Regenwolken. Und dann schreit der Vogel.
Jaldi!
Also so klingen die Vögel so. Jaldi heißt, gib mir Wasser. Und dann fliegt der Vogel ganz fröhlich in die Wolke hinein und trinkt. Und Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, uns geht es genauso wie dem Vogel. Wir wollen etwas, was es hier nicht gibt auf der Erde. So wie die Wolke eben im Himmel ist und nicht auf dem Boden. Wir wollen den Herrn und seine besondere Kraft, die Kripa Shakti, die Kraft, mit der er Barmherzigkeit gibt. Und es ist ein existenzielles Bedürfnis, was wir haben. Aber meistens sind wir uns dessen nicht bewusst. Meistens geben wir uns mit Ersatzbefriedigung zufrieden und bleiben frustriert. Vor einigen Jahren wollte ich das ausdrücken mit einem Gedicht. Und der Punkt ist gut. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an die genaue Formulierung, aber das Gedicht heißt Traue mir nicht, mein Herr. Und das Gedicht sagt, wenn ich weine und mich jemand fragen würde, warum weinst du eigentlich? Dann will ich, dass du weißt, dass ich eigentlich nur nach dir rufe. Aber meine Tränen tragen oft andere Namen. Vielleicht ist was Schlimmes passiert und deshalb weine ich. Oder weil ich eine Krankheit habe. Oder weil man so enttäuscht ist und man will sich am nächsten Baum aufhängen. Oder man weint wegen einer Freundschaft, die kaputt gegangen ist. Also man gibt den Tränen andere Namen. Aber wenn man tief im Herzen schaut, dann, also um herauszufinden, was es genau ist, was man braucht, dann, mein Herr, würdest du deine Schönheit in meinem Herzen finden. Deshalb muss ich dich bitten, trau mir nicht. Ich bitte dich um ein was. Aber eigentlich meine ich was anderes oder brauche und will ich was anderes. Wenn ich sage, ich will Geld oder Erfolg, im tiefsten Grunde meines Herzens, wenn ich richtig tief gehe, dann muss ich zugeben, dass ich eigentlich nur ein was gibt, was mir fehlt, und das ist die Beziehung zu dir, mein Herr. Also Mahaprabhu hat das angesprochen und er ist richtig zum Kern des Themas hervorgedrungen. Zum Kern dieser Unzufriedenheit ist er vorgedrungen und hat etwas präsentiert, das nennt man die Endstation aller Sehnsucht. Und er hat sozusagen einen Weg zum Herrn präsentiert. Er hat viele Namen für den Herrn gehabt, Govinda, Krishna, Nandanandan. Und er hat gesagt, das eine ist das Bedürfnis oder der Wunsch der Seele. Und dann wird die Seele zufrieden sein. Und zwar nur dann, wenn diese Beziehung etabliert ist. Und er selbst wird Acharya genannt. Acharya heißt, er ist ein Lehrer, aber nicht durch Worte, sondern er ist ein Lehrer durch sein Lebensbeispiel. Das Beispiel, was er mit seinem Leben gibt, und zwar das Beispiel der Sehnsucht. Aber er hat keine Sehnsucht nach Ersatzbefriedigung. Also Dinge, die wir statt Gott suchen, sondern sein Leben ist ein Leben nach der Sehnsucht, nach der echten Beziehung, nach der Beziehung mit Gott. Und seine Tränen sind keine falschen Tränen. Das sind echte Tränen. Ich möchte heute über seine, also es ist, wird beschrieben und darüber möchte ich heute sprechen, dass seine bestimmte innere Haltung, mit der er sein spirituelles Leben lebt, die Haltung einer tiefen Sehnsucht nach Krishna war. Und sein Beispiel, sein Vorbild, die Person, die ihm beigebracht hat, ekstatisch zu tanzen, in der ekstatischen Liebe zu Gott zu tanzen, war niemand anders als Krishnas direktes Gegenstück, Srimati Radharani. Vielleicht wisst ihr, dass als Krishna erschienen ist, kam er schnell nach Vrindavan. Und dort hatte er viele wunderbare, tiefe, liebevolle Beziehungen mit all den Einwohnern von Vrindavan. Jeder, der dort war. Nicht nur den Kuhhirtenmännern oder den Frauen oder den Töchtern und Söhnen. Krishna wird gefeiert als der Gott der Liebe. Er war das Zentrum der Aufmerksamkeit der Welt, von den Bienen, der Elefanten, selbst wilde Tiger. Jeder. Die Menschen und die nicht, also und die Tiere. Alle haben Krishna so sehr geliebt, dass sie außergewöhnlich angehaftet waren an Krishna. Wenn Krishna seine Flöte gespielt hat, war das nicht einfach nur schöne Musik, sondern es wird beschrieben, dass die Liebe seines Herzens für all die Schöpfung, für die ganze Schöpfung, dass er diese Liebe in seinen Atem hineingibt, und von seinen Lippen ging diese Liebe in die Flöte hinein, sodass das, was aus der Flöte herauskommt, Liebe ist und nur Liebe. Die Liebe seines Herzens ging auch zu seinen Lotusfüßen und hat den Fußboden von Vrindavan transformiert oder verwandelt, sodass der Staub von Vrindavan seine unglaubliche Liebe trug. Selbst heute noch gehen die Devotis gern nach Vrindavan. Und wisst ihr, wie sie in Vrindavan baden? Sie nehmen ein Staubbad. Sie baden auch natürlich auf andere Art und Weise, weil wir haben alle so einen Körper, der riecht. Aber sie nehmen den Staub und also legen ihn auf ihren Kopf. Und das macht ihr Leben erfolgreich. Weil ihr eigener Herr, Krishna, der Herr der Liebe, ist nach Vrindavan gegangen und hat seine Liebe auf zwei Wege verteilt. Einmal durch die Flöte und dann durch seine Lotusfüße, die den Staub berührt haben. Ich möchte euch empfehlen, also das ist sehr schwer zu verstehen, das weiß ich, aber wir haben heute zwei wunderbare Devotis hier. Also Herr und Frau Agrawal. Und die gehen nach Vrindavan und an ihren Füßen, also sie laufen 40 Tage durch Vrindavan durch. Die sind sehr kultivierte Leute, sehr, sehr gelehrte Leute. Aber 40 Tage lang laufen sie einfach durch Vrindavan. Sie kochen auf einem einfachen Feuer, also einen Gaskocher. Und sie lieben es, einfach in Vrindavan zu sein. Sie schlafen auf dem Fußboden, sehr gelehrte Leute, und sie schlafen auf dem Fußboden, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, dass durch das Land hindurch zu laufen, das berührt wurde von Krishnas Lotusfüßen, gibt ihm einem Liebe ins eigene Herz. Das ist was, was ihr erfahren müsst, um es zu glauben. Das ist wie eine magnetische Kraft. Die magnetische Kraft der Spiritualität. Also Krishna wurde so sehr geliebt von den Einwohnern von Vrindavan, aber an einem Punkt ist er aus Vrindavan herausgegangen, um nach Mathura zu gehen. Er ist mit einer Kutsche gegangen. Da waren vier starke Pferde und sie haben ihn aus Vrindavan herausgetragen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, was dann passiert. Die Einwohner von Vrindavan, die gesehen haben, dass Krishna kurz davor war, Vrindavan zu verlassen, waren so verzweifelt, weil sie dachten, jetzt verlässt mein Leben mein Körper. Krishna war ihr Leben. Sie weinten. Manche haben sich vor die Pferde hingeworfen, also vor die Kutsche, damit die Kutsche aufhört, weiter zu fahren. Aber es war ein guter Kutsch, also der Kutschfahrer war sehr geschickt. Kutscher, genau, guter Kutscher. Und der ist um die Gopis herumgefahren. Aber kurz bevor Krishna weg war, hat er sich umgedreht auf der Kutsche und hat gesagt, meine lieben Freunde und Tiere vom Vrindavan, ihr wisst, wie sehr ich euch liebe. Aber aus irgendeinem Grund müsst ihr jetzt diese leidvollen Tage und Nächte ertragen. Aber wisst, ich werde zurückkommen. In der Zukunft werden wir glücklich wieder zusammen sein. Und da war eine Zeugin, Purnamasi, dort. Und sie sagte, oh, Krishnas Weggehen und seine Abschlussworte haben die Brijbasis irgendwie angenommen. Normalerweise, die Mutter Erde ist sehr tolerant. Sie duldet alles. Sie duldet Kriege. Sie duldet Politiker, die unfähig sind. Und verschluckt sie nicht einfach. Aber, also normalerweise duldet Mutter Erde alles. Aber trotzdem bricht sie jetzt hier auf durch die Räder der Kutsche, die Krishna wegnimmt. Selbst die Erde kann den Schmerz der Trennung von Krishna nicht ertragen. Um es mal weniger poetisch auszudrücken. Als Krishna gegangen ist aus Vrindavan, haben seine Eltern aufgehört zu kochen. Die Küche war mit Spinnweben bedeckt und ein Kanal an Tränen, also ein kleiner Fluss, ein Bach von Tränen, ist aus dem Haus rausgeströmt in den Fluss rein zur Yamuna. Die Kühe standen in Vrindavan. Sie hatten den Mund voller Gras, mit dem Krishna sie noch gefüttert hatte, bevor sie gegangen waren. Bevor er gegangen war. Und da wollten sie dieses Grasbüschel nicht runterschlucken und haben es einfach im Mund behalten. Die Kuhhirtenjungs waren in Ohnmacht gefallen von den Schmerzen der Trennung von Krishna. Und auf diese Weise gibt es verschiedene Beschreibungen. Es gab eine Person, die am meisten betroffen war von dem Schmerz der Trennung von Krishna. Und das war Srimati Radharani. Wir sagen ja Radha und Krishna, Sita und Ram. Also sie ist die Energie Gottes, das Gegenstück von Krishna und immer neben ihm. In unserem Verständnis vom Gaudiya Vaishnavism ist der Herr weiblich und männlich. Der Herr umfasst alles in einem. Und sie war am meisten betroffen. Sie sagte, ich kann das Leid oder das Fieber der Trennung von Krishna nicht ertragen. Es ist nicht möglich. Dieses Fieber ist so heiß wie Gold, das ein Goldschmied nimmt und schmilzt in einem Tontopf. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie kann es sein, dass es in Indien so viel Goldverzierung gibt? Die es immer noch gibt, vor 3000 Jahren haben die teilweise die hergestellt. Wie haben die das gemacht? Also wie haben die das gemacht ohne die moderne Technik? Und die Antwort ist, ein Goldschmied hat das Gold in einen Tontopf hineingetan. Und diesen Tontopf haben sie in Feuer gestellt. Und dann haben sie sehr lange im Feuer Zeit verbracht. Und dann ist das Gold geschmolzen und sie haben eben Ringe daraus gemacht und Armreifen und so weiter. Und Radharani sagt also, das Fieber, was ich jetzt in mir spüre, ist so heiß wie dieses geschmolzene Gold. Und ich kann es nicht mehr ertragen, dieses Fieber der Trennung von Krishna. Sie lag dort und ihre Freundinnen haben die Blütenblätter der Lotusblume genommen, die sind sehr kalt, und haben diese Blütenblätter mit Wasser vermischt auf Radharani. Also sie haben sie auf eine Liegefläche gelegt und Radharani hat sich da hingelegt auf die Blütenblätter. Und innerhalb von ein paar Sekunden hat ihre heiße Haut diese Lotusblütenblätter zerbrannt. Und einmal lag Srimati Radharani dort und sie sah eine Krähe. Und die Krähe flog über ihren Kopf. Und in dem Fieber der Liebe sprach sie zu der Krähe. Und sie sagte, liebe Krähe, du fliegst doch bestimmt zu Krishna nach Mathura. Bleib mal kurz eine Minute hier. Ich muss Krishna eine Botschaft mitteilen. Meine Botschaft ist eine Frage. Mein Geliebter wird von der Frage verstehen, was er tun muss. Frage Krishna bitte, wer der König von Mathura jetzt ist. Das ist eine Frage. Nur diese Frage. Also, die Frage kommt jetzt. Wenn ein Haus brennt und die Tiere im Haus verbrennen bis zum Tod. Was ist die Pflicht dessen, dem das Haus gehört, des Hausherrn? Sollte der Hausherr dann nicht die Tür aufbrechen?
Muss er nicht den Riegel aus der Tür nehmen, der die Tür verriegelt? So, ask this question.
Stell Krishna diese Frage. Und die Kriya ist wirklich nach Mathura geflogen. Und erinnert euch daran, das ist jetzt in der spirituellen Welt, das ist jetzt nicht so begrenzt wie Frankfurt und Berlin. Und die Kriya sagte Krishna, Radharani möchte, dass du folgende Frage beantwortest. Wenn ein Haus brennt und die Tiere im Haus sterben, was ist die Pflicht des Hausherrn? Sollte der Hausherr nicht die Tür öffnen? Und Krishna fing an zu weinen. Erst zitterte er und dann sagte er, das kann ich nicht machen. Was Srimati Radharani ihn gefragt hat, ist, meine Lebenskraft ist wie ein Lebewesen, wie ein Tier, wie eine Kuh im Haus meines Körpers. Aber mein Körper ist jetzt so voller Flammen und voller Feuer. Aber mein Leben kommt nicht heraus, weil die Tür ist fest verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Die ist verschlossen durch ein Versprechen von dir, Krishna. Du hast gesagt, ich werde wieder zurückkommen. Und dieses Versprechen hält mich davon ab, dieses Leben aufzugeben. Denn ich weiß, wenn du nach Vrindavan zurückkommst und du siehst, dass ich tot bin, wirst du so sehr leiden, und das möchte ich nicht. Ich kann leiden durch dich, aber ich werde dir kein Leid zufügen. Du musst mir sagen, dass du nie zurückkommst. Und wenn du sagst, du kommst nie wieder her, dann öffnest du die Tür. Und dann kann mein Leben aus meinem Körper herausgehen. So wie eine Kuh, die aus einem brennenden Haus herausrennt. Aber du musst die Tür aufschließen. Das ist die Stimmung von Srimati Radharani. Und ich komme jetzt zum Ende dieses Teils. Am Ende sagte sie etwas sehr Schönes. Liebe Freunde, nehmt mich sofort zum Ufer der Yamuna. Dieser Fluss ist schwarz, wie Krishna. Und deshalb ist dieser Fluss mir sehr lieb.
Put me down on the bank.
Setzt mich dort am Ufer hin.
Put me underneath a Keli Kadamba tree.
Legt mich unter einem Keli Kadamba Baum ab. Dieser Baum und der Fluss sind meine besten Freunde jetzt.
When my life comes to an end.
Jetzt, wo mein Leben zu einem Ende kommt. Nehm etwas Schlamm von der Yamuna und schmiert diesen Schlamm über meinen kompletten Körper und schreibt auf meinen Körper die Namen meines geliebten Krishna. Schreibt es auf meinen Körper. Shyam. Shyam. Nehmt dann die Blätter der heiligen Tulasi und legt sie auf diese Namen, die ihr auf mich draufgeschrieben habt. Liebe Freunde, dann solltet ihr euch um mich herumsetzen, und während mein Leben meinen Körper verlässt, solltet ihr alle chanten.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
I think one cannot go any deeper.
Ich glaube, man kann nicht tiefer gehen. Was es bedeutet, ein Bedürfnis für Gottes Anwesenheit zu beschreiben. Dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, das Srimati Radharani ausdrückt, ich brauche dich, mein Herr, ohne dich kann ich vielleicht noch 10 Minuten in meinem Körper bleiben, also mein Leben, aber ansonsten wird mein Leben mich verlassen. Das ist das Bedürfnis für Krishna, oder das Bedürfnis nach Krishna. Und Chaitanya Mahaprabhu beschreibt, und es wird beschrieben, dass Chaitanya Mahaprabhu niemand anders als Krishna ist, der seinen liebsten Devotee Radharani sah, die so sehr nach ihm weinte, dass er verstehen wollte, was genau geht in Srimati Radharani vor. Ich glaube, wir können diesen Gedanken vielleicht gut nachvollziehen. Ich denke manchmal, wenn ich einfach mal eine Stunde wenn ich eine Stunde mich beobachten könnte, dann könnte ich mich besser verstehen. Habt ihr vielleicht auch mal diesen Gedanken, wie ist es eigentlich für andere, mich wahrzunehmen? Fragt ihr euch das vielleicht manchmal? Manchmal fragen sich das einige. Also, das ist so eine Neugierde. Wenn man wissen will, also wenn man was wissen will, was man nicht wissen kann, solange man noch sich selbst ist. Wenn man dann aus seiner Haut rausgehen würde, aus der eigenen Kopf und sein eigenes Leben zu beobachten. Übrigens, in spirituellen Schulen, auch in der Gaudiya Vaishnava Schule, lernt man, sich nicht mit dem Ego zu identifizieren und der Identität und alles nicht eben durch die Brille des Egos zu sehen, sondern nein, aus dieser Rolle herauszutreten und uns selbst zu beobachten. Und dafür gibt es eine Meditation, die heißt die Buddha-Shuddhi-Meditation. Und es ist sehr hilfreich, wenn man diese Meditation lernen kann im Leben. Wenn man sich selbst beobachtet, so wie man jemanden in einem Film beobachten würde, der sein Leben in dem Film eben lebt, nur mit dem mit der Ausnahme, dass man sich selbst beobachtet im Film des eigenen Lebens. Und liebe Devotees, Freunde und Skeptiker, manchmal findet man dann sehr viel über sich selbst heraus. Wenn man sich einfach nicht mehr so sehr mit dem falschen Ego identifiziert, also mit der angenommenen Identität, wenn man einfach von außen drauf schaut. Ihr könnt euch Fragen stellen wie, ist es wirklich so, wie ich das sehe? Oder ist es nur, hat meine Sicht gerade, also habe ich gerade diese Sicht irgendwie einfach geschaffen? Kann es wirklich sein, dass die Person so übel gesinnt ist mir gegenüber? Oder kann es sein, dass ich unsicher bin und das projiziere? Ist die Situation wirklich so schwarz? Oder ist es nur, dass meine eigenen Ängste das verursachen? Ich weiß nicht, wie das heißt.
I read once in a psychological book that this ability to observe yourself
Also diese Fähigkeit, so einen Abstand zu treten vom eigenen Leben und sich beobachten zu können, das ist eine gute Fähigkeit. Leonardo da Vinci, der Maler, hat mal gesagt, manchmal, sollte man ab und zu von dem eigenen Bild ein Stück zurücktreten und das Bild mal aus einer Entfernung anschauen. Und aus dieser neuen Perspektive wird man Dinge sehen, die man nicht gesehen hat, wenn man kurz so direkt davor steht. Also, und dann wird man sehen, wo das Bild noch Verbesserung braucht. Alle Leute von Weisheitstraditionen kennen das. Zum Beispiel, ihr kennt Achtsamkeit. Also wenn man sozusagen so einen Abstand einnimmt. Und Krishna wollte diesen Abstand von sich selbst einnehmen. Ich bin Gott, aber ich würde gern mal sehen, wie ich selbst bin. So wie ein Devotee mich sieht. Das interessiert mich. Und wer ist mein bester Devotee? Radharani. Sie hat die meiste Liebe für mich. Lass mich also die Rolle einer anderen Person annehmen. Ich werde mein eigener Devotee werden. Ich werde Chaitanya Mahaprabhu werden. Und ich werde die gleiche Stimmung, die gleiche Haltung haben, die Srimati Radharani erfährt. Und deshalb ist Chaitanya Mahaprabhu ist innen drin Krishna und außen Srimati Radharani. Also im Inneren ist er Krishna, so wie er halt ist, aber außen in seiner Stimmung ist er der goldenfarbene Tänzer, ein Vulkan der Liebe. Weil er eben auf einer Liebesexpedition ist. Er möchte verstehen, wie es ist, sich selbst zu erfahren. Und er ist da sehr, sehr großzügig und möchte seine Entdeckungen, die er macht, mit anderen teilen und den Devotees dieser Welt beibringen. Wie man ein Devotee ist. Und deshalb kommt er und tanzt und ruft die Namen Govinda. Und dann sagt jemand, du bist Govinda. Dann sagt er, nein, das will ich nicht hören. Und so verteilt er eben den Vorgang, durch den wir in diesem Zeitalter verstehen können, also den Herrn verstehen können, den Herrn verwirklichen können. Er geht herum und singt die Namen Krishnas. Und so verteilt er dieses Gefühl der Sehnsucht nach Krishna. Wenn ihr singen wollt in der Tradition von Chaitanya Mahaprabhu, dann müsst ihr diese Bestimmung zu eurem Singen hinzufügen, diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem unanerkannten Bedürfnis.
Die Sehnsucht nach der nicht zugegebenen Notwendigkeit.
Also diese Sehnsucht nach der nicht zugegebenen Notwendigkeit muss im Chanten dabei sein. Das ist das, was Chaitanya Mahaprabhu uns lehrt. Die Sehnsucht nach der versteckten Notwendigkeit, dieses Bedürfnis der Seele. Und das macht er, indem er das Vorbild von Radharani annimmt, die sich nur nach Krishna sehnt und niemandem und irgendetwas anderem. Das ist die Essenz von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung. Wenn ihr verstehen wollt, was dieser große Avatar zu geben hatte, dann müsst ihr hierher schauen. Er gibt uns ein Verständnis unserer echten Notwendigkeit, unseres echten Bedürfnisses. Bhaktivinoda Thakur beschreibt, wenn Chaitanya Mahaprabhu durch Navadvip läuft, früh am Morgen, chantet er ein Lied. Es ist ein sehr schönes Lied. Ich habe das Lied hier dabei.
mind, but maybe it will be difficult for you to 62. He went through the country.
Also er lief durch das Land.
And people were still sleeping.
Und die Leute, die waren noch am Schlafen. Und er hatte eine Sankirtan-Party, also eine Gruppe Sänger. Und sie haben fröhlich gesungen. Und er hat ein Lied gesungen. Wacht auf, hat er gesungen. Schlafende Seelen. Wacht auf, schlafende Seelen. Das ist der Ruf von so ruft Shri Chaitanya. Wie lange werdet ihr noch in dem Schoß der Hexe Mayas schlafen? Ihr könnt ein ganzes Leben leben, ohne wach zu sein. Also ihr könnt euer ganzes Leben verleben, ohne auch nur eine Sekunde wach zu sein. Das ist, was er gesagt hat. Also man kann ein materielles Leben leben, ohne wach zu sein zu der Notwendigkeit der Seele. Man wird die ganze Zeit sich innerlich bedürftig fühlen. Vielleicht denkt man, oh, ich brauche Geld. Vielleicht bin ich zufrieden, wenn ich endlich oder wenn ich in Urlaub gehe, dort und jenes hin, dort gibt es so gute Pizza. Oder dieses neue Kleid aus dem Internet. Dann werden die Leute mich wirklich gut, eine andere Meinung über mich haben. Ich bin nicht so besonders, aber wenn ich dieses Kleid habe, dann werden die Leute denken, ich bin besonders. Also all diese Bedürfnisse, die wir in uns wahrnehmen, sind nicht anerkannt oder nicht zugegeben oder erkannt im Inneren. Also wacht also auf, sagt er, schlafende Seelen, wacht auf. Wie lange werdet ihr noch im Schoß der Hexe Mayas schlafen? Ihr seid in diese materielle Welt gekommen. Ihr habt gesagt, dass ihr den Herrn verehren werdet, aber das habt ihr vergessen. Und so seid ihr sozusagen liegt die Last von Unwissenheit auf euren Schultern. Ich bin als euer Avatar gekommen, um euch zu befreien. Wer außer ich ist euer Freund? Ich habe euch eine Medizin gebracht, die eure Verschlafenheit zerstören wird. Nehmt den heiligen Namen, ich bitte euch, nehmt die heiligen Namen. Und auf diese Weise, also Gauranga Mahaprabhu hatte noch ein anderes Lied. Und er hat gesagt, wisst diesen Fakt, euer Leben ist kurz, also ist zeitweilig und voller Probleme. Wenn ihr ein Problem gelöst habt und ihr denkt, jetzt kann ich glücklich sein, wenn ihr ein Problem weg habt, aber dann, also so ist es nicht. Sucht ernsthaft Zuflucht beim heiligen Namen. Ihr könnt das, was ihr macht, weitermachen, wenn ihr ein Lehrer seid oder ein Friseur und so weiter und so fort. Aber ihr müsst die echte Notwendigkeit anerkennen. Trinkt den Nektar des Krishna-Namens und das wird euch eurem Herzen Glück bringen, Erleichterung bringen. Das ist die Botschaft von Gauranga Mahaprabhu. Er hat so gesprochen und so getanzt und die Leute, die ihn gesehen haben, das hat ihn nicht gestört. Also die waren nicht im Ego gestört. Ich bin wach. Wieso sagst du, ich schlafe? Nein, die haben das dann verstanden. Und Mahaprabhu sagte, so wie er anfängt zu chanten, wird ein Fortschritt anfangen, also den ihr beobachten könnt, wenn ihr weitergeht im Leben. Ich habe das jetzt hier aufgeschrieben. Ich hatte heute zwei wunderbare junge Männer als Gast. Und ich habe sie in mein Arbeitszimmer hineingebracht und sie haben meine Bücherei gesehen und gesagt, wow, so viele Bücher über Krishna. Und habe ich gesagt, das ist gar nichts, das ist nur ein Drittel von meiner Bücherei. Der Rest ist in Bhagavad Dharmas Haus. Und ich habe ja noch nicht mal alle Bücher, die es gibt. Es gibt so viel, was man über Krishna wissen kann. Und ich habe ihnen ein Regal gezeigt in meiner Bücherei. Da waren die Bücher von Jiva Goswami. Und das war einer der Hauptphilosophen von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung. Und Jiva Goswami hat hat einen Kommentar geschrieben und da hat er beschrieben, was passiert, wenn man diese Reise des Chantens der heiligen Namen von Krishna, wenn man diese Reise antritt mit einem Gefühl der Sehnsucht. Also chantet nicht einfach so wie ein Musiker. Oh, schöne Musik und so weiter. Das ist schon gut. Ihr müsst noch etwas Sehnsucht hinzufügen, damit es ein spirituelles Chanten wird. Ich werde euch das jetzt vorlesen. Die Person muss den heiligen Namen hören und chanten, um Klarheit im Bewusstsein zu kriegen. Also so können wir den Staub von dem Spiegel unseres Geistes entfernen. Und wenn das Herz dann rein geworden ist, wenn der Spiegel des Bewusstseins sauber ist, ist es ein wunderbarer Erscheinungsort für den Herrn, für die schöne Form des Herrn. Das heißt, wenn ihr chantet, und ich glaube, viele von uns erfahren das mittlerweile, man kommt dann in einen meditativen Zustand, wo man Krishnas Form im Herzen sieht. Das ist eine wunderschöne Erfahrung. Und wenn die Form des Herrn im Herzen sich manifestiert als ein Ergebnis dessen, dass man Beschreibungen dieser Form gehört hat, dann erfährt der Devotee Offenbarungen über die Eigenschaften des Herrn. Um es nochmal einfach auszudrücken. Am Anfang ist der heilige Name wie diese Blume, als die Blume noch eine Knospe war. Wir konnten die Farbe nicht sehen, wir konnten die Form nicht sehen, konnten den Duft nicht riechen. Also so ist es auch, wenn wir mit dem Chanten anfangen, dann hört man nur so einen Klang. Aber je mehr man dann über den Klang meditiert, wird das Bewusstsein gereinigt oder reiner. Und dann sieht man plötzlich, huch, die Form. Und dann sieht man die Eigenschaften, so wie die Farbe oder der Duft. Und man hat das Gefühl, oh, Krishna ist so barmherzig, er ist so gütig. Er ist so lieblich, so liebevoll, so liebend. Das heißt, der Vorgang der allmählichen Offenbarung. Und dann sieht man irgendwann die Spiele des Herrn. Und das ist der Vorgang, den Chaitanya Mahaprabhu uns gegeben hat. Und der Vorgang funktioniert. Wenn man den Vorgang mit dem richtigen Bewusstsein ausübt. Wenn ihr früh wach werdet, das wird morgen zum Beispiel hoffentlich für die meisten wieder passieren, fragt euch dann, was brauche ich eigentlich wirklich? Muss man pünktlich auf Arbeit sein? Ist das so eine große Sache?
Or do you need maybe
Oder braucht ihr ein bisschen Freizeit? Ich habe gehört, dass die Lehrer heutzutage so arme Seelen sind und sie immer arbeiten müssen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Nur um zu überleben. Und dass sie jeden Tag 14 Stunden arbeiten müssen und irgendwelche so Klausuren korrigieren. Das habe ich persönlich von einem Lehrer gehört. Mit dem eigenen Mund hat er mir das erzählt. Und ich bin in Ohnmacht gefallen. Ist es also wirklich so, dass man weniger Arbeitsstunden braucht? Das sind alles zeitweilige Bedürfnisse, aber das echte Bedürfnis, die echte Notwendigkeit ist, ihr seid ein Einwohner des Königreiches der Liebe und ihr seid in diesen Ozean der Geburten und Tode gefallen. Und das Problem ist, dass dieses Problem muss gelöst werden. Ich werde jetzt am Ende eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Mann in Indien, der hat sein Geld damit verdient, dass er ein Boot voller Güter den reißenden Ganga-Fluss hochgezogen hat. Es war so ein Lastkran. Und er hat sehr hart gearbeitet. Manchmal bluteten seine Füße, wenn er auf scharfe Steine getreten ist. Und so betete er zu Gott: Lieber Gott, bitte, ich bin sehr arm. Bitte rette mich. Ich ziehe dieses Boot den Fluss hoch. Ich werde sehr alt, sehr schwach. Meine Füße bluten. Bitte komm. Bitte komm. Ich habe gehört, dass du die Gebete deiner Devotis beantwortest. Also hat er eines Tages einfach an diesem Boot gezogen. Und dann hat sich Krishna vor ihn gestellt und gesagt: Du hast mich gerufen. Ja, bist du es? Bist du es? Ich bin es. Siehst du es nicht? Was willst du? Das ist die beste Stunde meines Lebens. Ich habe seit 40 Jahren mir überlegt, was ich dich fragen würde, wenn ich dich treffen würde. Ich möchte Kissen. Kissen aus dem besten Benares-Seide. Und diese Kissen sollten auf dem Ufer dieses Flusses sein. Und wenn ich eben mein Boot ziehe, dann werde ich nicht bluten, wenn ich auf diese Kissen treten kann. Und sagte Krishna: Möchtest du noch ein bisschen weiter überlegen? Möchtest du noch mehr? Vielleicht möchtest du noch ein bisschen denken. Und er sagte: Ich habe mir das 40 Jahre gut überlegt. Ich bin mir sehr sicher, das ist alles, was ich möchte. Sind wir nicht auch manchmal so? Da sagen wir: Ich brauche dieses, ich brauche jenes. Wenn der Mann gesagt hätte: Kannst du vielleicht arrangieren, dass ich ein gutes Haus habe mit meiner Familie und genug Land, dass ich genug Essen habe, dann muss ich nicht mehr dieses dumme Boot ziehen. Aber er hat sozusagen in der gleichen Kategorie gedacht. Und schon Albert Einstein hat gesagt, man kann kein Problem lösen auf der Ebene, auf der das Problem entstanden ist. Da muss man ein anderes Paradigma, ein anderes Verständnis anwenden im Leben. Ich bitte euch also, über eure eigenen Bedürfnisse nachzudenken und über Chaitanya Mahaprabhus Geschenk nachzudenken, das Geschenk der Liebe zu Gott, die eben durch das Chanten der heiligen Namen kommt und die uns in die Gegenwart des Göttlichen bringen wird. Und dann werden alle Kissen- und Fußprobleme, die wir haben, und die auch, ich weiß, das sind drängende Probleme, aber diese Probleme sind dann alle aufgehoben. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ich mache den gleichen Punkt, den ich seit 20 Jahren mache. Ich denke wirklich sehr tief darüber nach, auch in Bezug auf mein eigenes Leben. Ich hatte vor kurzem viele Probleme, Gesundheitsprobleme, Internetprobleme, Probleme mit dem Ruf, mit meinem Ruf, Geldprobleme, all diese Probleme waren sehr störend. Und ich habe mich dann entschieden, lass mich versuchen, Zuflucht zu nehmen. Lass mich das probieren. Ich werde über das Internetproblem, ich werde daran arbeiten, der Techniker wird kommen. Aber ich möchte die Wurzel aller Dinge behandeln. Und das ist eben hier zu finden. Heute ist ein super Tag für uns alle. Einfach nur, dass ihr da seid, heißt, dass ihr unglaubliche Segnungen bekommen werdet. Wir kommen jetzt zum Ende des Programms oder zu Ende des Vortrags. Ich würde gern noch 2,5 Minuten mit euch singen. Und bitte wendet euch in dieser Zeit an Chaitanya Mahaprabhu und betet. Chantet und fügt dem Chanten ein Gewürz hinzu, eure Sehnsucht.